Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security und ich bin heute mal wieder in Duisburg und habe einen Gast hier, den einige sicherlich schon kennen, weil er schon in, glaube ich, 2 oder 3 Folgen zu Gast war. Ja, Stefan Sander, er ist Rechtsanwalt oder beziehungsweise Fachanwalt für IT-Recht, Software-Systemingenieur und Datenschutzbeauftragter. Ja, herzlich willkommen, Stefan.
Hallo Christian, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Heute geht es mal wieder um die NIS2-Richtlinie und wir wollen uns einem ganz speziellen Bereich widmen, Lieferkette. Das ist ja, glaube ich, ein recht schwieriges Thema, weil die Lieferkette in der NIS2-Richtlinie so klar nicht definiert wird, aber doch, nehmen wir mal den englischen Begriff Supply Chain, den finde ich manchmal etwas passender als Lieferkette, weil bei Lieferkette denkt man immer an Zulieferer, die wirklich Teile liefern oder sonst was. Bei Supply Chain, wenn man dann eher die Übersetzung nimmt, Versorgung, dann merkt man, ach, da könnte ja viel mehr hinterhängen. Und deswegen einmal mal die Frage, um das zu definieren, was ist eigentlich die Lieferkette bzw. die Supply Chain?
Das hast du ja im Prinzip gerade schon recht treffend wiedergegeben. Der Punkt ist der, dass zum Erstaunen vieler, glaube ich, die NIS2-Richtlinie nicht explizit anknüpft mit ihren Pflichten an den Umstand, dass ein Unternehmen eben gerade Teil dieser Supply Chain ist. Aber wir werden gleich, wenn wir das mal im Detail aufdröseln, doch sehen, dass die Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, gerade wenn es darum geht, ich stelle Services einem anderen zur Verfügung. Ich nenne direkt mal das Schlagwort vorneweg. Ich bin Managed Service Provider und ich bin damit Teil der IT-bezogenen Lieferkette, nämlich indem ich meinen Kunden mit Dienstleistungen versorge oder eben ihm seine Services als Software as a Service zum Beispiel bereitstelle und er diese nutzt, dass ich dann deshalb mit in den Anwendungsbereich falle, was aber eben nicht daran liegt, dass ich Teil der Lieferkette bin. Diese Vokabel wird an der Stelle so in dem Kontext nicht verwendet, sondern daran, dass der Gesetzgeber einen dezidierten Anknüpfungspunkt für einen separaten Wirtschaftssektor vorgesehen hat im Bereich der MSP.
Also lass mich das mal vereinfacht sagen. Also ich muss für jetzt IT-Dienstleister, die vielleicht auch jetzt zuhören, ich muss das für mich so verstehen, wenn ich jetzt eine Lizenz verkaufe an ein Unternehmen und die dasselbe einsetzen, beispielsweise in Endpoint Security, machen wir es jetzt ganz einfach, dann bin ich eigentlich von der Richtlinie nicht betroffen. Wenn ich das aber verwalte für den Kunden und somit ja auch Zugriff auf seine Daten habe, dann, also nehmen wir das Beispiel MSP, wenn ich jetzt das Komplettpaket verwalte, wenn ich EDR anbiete, das für den Kunden dann verwalte, dann bin ich sehr wohl betroffen.
Richtig. Was aber genau daran liegt, dass eben die ICT-Services im Business-to-Business-Bereich als separater Wirtschaftszweig vom Gesetzgeber als gefährlich und deshalb regulierungsbedürftig angesehen wurden und Erwähnung gefunden haben im Anhang 1 der Richtlinie. Genau. So, und die Subkategorie, wenn man es so nennen möchte, MSSP, also die Managed Security Service Provider, fallen da drunter, haben aber den gleichen Pflichtenumfang wie die MSP und differenzieren an der Stelle also nicht.
Wir hatten uns ja auch im Vorfeld schon mal unterhalten, um nochmal auf dieses ganze Oberbegriff Supply Chain zu kommen. Ich glaube, der einzige Bereich, der wirklich auch so ein bisschen als Lieferkette oder wie man es jetzt auch nennen mag, verstanden werden kann, war, glaube ich, der Automobilbereich. Da wird das etwas mehr aufgedröselt. Da ging es ja dann auch um Zulieferer.
Das liegt an der Definition. Ich glaube, es macht vielleicht ganz Sinn, wenn wir die Frage, bin ich eigentlich betroffen von dem Regelungsregime, was die NIS2 demnächst bringen wird, dass wir die nochmal kategorisch aufdröseln. Weil wenn man sich das nochmal sauber vor Augen führt, dann ergeben sich schon die Antworten auf all diese differenzierten Fragen. Und das verschafft, glaube ich, auch unseren Zuhörern einen etwas klareren Blick auf die eigene Situation. Muss ich mich darauf einstellen, von den Regelungen getroffen zu werden, ja oder nein? Der Punkt ist, ich habe im Wesentlichen 2 Voraussetzungen. Das eine ist eine Wirtschaftstätigkeit, die in einen bestimmten Sektor fällt, die muss ich selber als die Einrichtung, die betrachtet wird, typischerweise ja eine juristische Person wie eine GmbH, hat diese GmbH, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, eine Wirtschaftstätigkeit, die sie entfaltet, die in einen regulierten Sektor fällt. Dabei ist es egal, wenn ich jetzt im Konzernverbund denke, ob eine Schwestergesellschaft, die Muttergesellschaft oder eine Tochtergesellschaft vielleicht eine Tätigkeit entfaltet, die reguliert ist. Diese Eigenschaft wird nicht vererbt, sondern ich betrachte mich selbst. Bin ich in einem regulierten Sektor tätig, ja oder nein? So, zu dem zweiten Kriterium kommen wir gleich. Hier nur kurz eingeschoben, um mal auf die Sektoren einzugehen und jetzt nochmal quasi deine Frage aufzugreifen. Was den IT-Kontext, IT-Supply Chain angeht, der Managed Service Provider, also ICT-Services im Business-to-Business-Bereich, sind ein eigener Sektor, den der Gesetzgeber im Anhang 1 der Richtlinie erwähnt hat. Anhang 1 ist betitelt mit besonders kritische Sektoren. Das heißt, da sieht der Gesetzgeber ein besonders hohes Gefahrenpotenzial und folgert daraus, dass wir hier das besondere Bedürfnis haben, regulierend einzugreifen. Für den anderen Bereich, den du gerade angesprochen hast, also es trifft ausdrückliche Managed Service Providers, hat er gesetzlich so reingeschrieben. Das heißt, der bloße Lizenzkauf als solcher würde nicht da reinfallen. Den anderen Bereich, den du angesprochen hast, produzierendes Gewerbe. Anderes Beispiel war im Anhang 2 erwähnt. Das sind nur die sonstigen kritischen Sektoren. Da sieht der Gesetzgeber also ein geringeres Gefahrpotenzial für das Thema, was wir hier haben, IT-Sicherheit. So, und da hat er unter den Begriff produzierendes Gewerbe fasst er als einen Unterfall sozusagen die Automobilhersteller. Aber, und das wäre der Punkt, wie komme ich auf die Supply Chain, um das zu definieren, wer gehört zur Automobilbranche, um es mal so zu nennen, verweist er auf amtliche Statistiken. Und zur Erzeugung von Statistiken gibt es Definitionen für Wirtschaftszweige. Da gibt es also gesetzgeberisches Material zu. Was ist unter dem Wirtschaftszweig zu verstehen, was nicht, wo ist die Grenze? So, und im Bereich Automobil zum Beispiel, da fällt eben auch die Herstellung von Zubehör, fällt mit darunter. So, und dann bist du klassischerweise bei den Unternehmen, die du dir vorgestellt hättest als ich bin Teil der Lieferkette. So, das heißt, an der Stelle kommt aber diese Betroffenheit aus diesem gefühlten Begriff der Lieferkette, kommt daher, dass ich selber eine Wirtschaftstätigkeit entfalte, die in einen regulierten Sektor fällt. So, das ist die Kernaussage. Jetzt habe ich ganz viel geredet, wir kommen gleich zum zweiten Kriterium. Ich kann auch einfach weitermachen, aber die Frage, hast du an der Stelle eine Zwischenfrage?
Nee, Stefan, bis dahin ist alles klar, aber ich werde mal für alle Zuhörer in der Beschreibung des Podcasts werde ich einen Link hinzufügen, wo diese Sektoren aufgelistet sind, dass das jeder versteht, worüber wir hier reden, weil es sind ja nicht nur 3, 4 Sektoren, die man schnell aufzählen kann, sondern es sind 18 und ich glaube, da hilft das ein bisschen weiter.
Ja, absolut, und an der Stelle kann ich auch nur sagen, keine Angst vor der Primärquelle. Ja, also setzt den Zuhörern ruhig den Link auf die Internetplattform der EU-Kommission, wo die ganzen Rechtsakte alle veröffentlicht sind, direkt in den Originaltext der NIS-2-Richtlinie rein, weil da hast du sie erstens in allen Amtssprachen der Europäischen Union, falls wir möglicherweise Zuhörer von außerhalb mit dabei haben oder jemand, der es hausintern mal auf Englisch erklären muss, dann hat er da direkt die amtliche Übersetzung. Und vor allen Dingen in den Originalanhängen 1 und 2 zur Richtlinie hast du eine tabellarische Auflistung, die es auch weiter runterbrechen und die auch explizit Verweise setzen auf diese amtlichen Statistiken. Die Statistiksammlung, die ist da original referenziert. Wer da also Interesse hat und sich die Frage stellt, gehöre ich jetzt zum produzierenden Gewerbe an der Stelle noch mit dazu, findet da die Antworten, was die konkreten Wirtschaftssektoren angeht.
Ja, bitte, mach das zweite Kriterium.
Die erste Frage war, ich selbst als Einrichtung bin tätig in einem regulierten Wirtschaftssektor. Ne? Das ist keine vererbliche Eigenschaft, sondern die muss ich selber aufweisen. Noch und Ergänzung dazu, in welchem Umfang ich das mache, ist egal. Bin ich also Gemischtwarenladen, in Anführungszeichen, ja, laufe ich eher Gefahr, auch mit einem Teil meiner Tätigkeit in einen regulierten Sektor zu fallen, was mich dann komplett erfasst. Bin ich hingegen fokussiert auf eine bestimmte Tätigkeit, dann ist die Gefahr halt dementsprechend kleiner. Ne? Gut, so, das zweite Kriterium läuft auch immer unter dem schönen Schlagwort Size Cap. Also es geht um die Größe. An der Stelle haben wir jetzt eine Änderung der Rechtslage, weil die von der NIS 1-Richtlinie geprägte Rechtslage, wie wir sie aktuell im BSI-Gesetz vorfinden, zielt maßgeblich auf die ganz großen Buden, in Anführungszeichen, ja, die Betreiber kritischer Infrastrukturen. So, und da geht es inzident dann um Versorgungsgrad. Ja, 500.000 Menschen, so als Größenordnung. Ein so großer Teil der Bevölkerung wird von einer Einrichtung versorgt. Deshalb ist sie kritisch, deshalb fällt sie unter die Regulierung. Diesen Gedankengang geben wir hier komplett auf. Ja, davon lösen wir uns. Das Regelungsregime der NIS II hat mit dem Size Cap eine andere Anknüpfung. Nämlich, es geht um die Größe der Einrichtung. So, und da verweist der Gesetzgeber der NIS II-Richtlinie auf eine Empfehlung der EU-Kommission, die ursprünglich mal aus dem Jahr 2003 stammt, aber fortlaufend aktualisiert worden ist. Das ist die sogenannte KMU-Empfehlung. Entstanden ist die aus einem anderen Kontext heraus. Man hatte das Bedürfnis, europaweit einheitliche Kriterien zu haben. Wann rede ich eigentlich über ein kleines Unternehmen? Warum? Weil kleine Unternehmen typischerweise in manchen Rechtsgebieten privilegiert sind. Namentlich insbesondere das Beihilferecht oder Vergabe öffentlicher Aufträge. So, da gibt es Sondervorschriften für kleine Unternehmen, weil man, um mal bei dem Beispiel Beihilfe zu bleiben, weil man kleine Unternehmen ganz bewusst fördern will. Ja? Deswegen sind staatlichen Hilfen, die an sich der Wirtschaft nicht zuteilkommen sollen, so als Grundaussage, da macht man aber für die Kleinen so ein bisschen eine Ausnahme. Warum? Weil der Staat ein Interesse daran hat, Gründertum zu fördern, und deswegen gibt es diese Regelung. So, damit man europaweit aber einheitlich die Regeln anwendet, gibt es eben diese KMU-Empfehlung, damit auch europaweit einheitlich klar ist, was ist denn eigentlich ein mittleres Unternehmen? Als Empfehlung der EU-Kommission ist das Ding erstmal für sich genommen unverbindlich, aber da der Gesetzgeber der NIS II-Richtlinie ausdrücklich darauf Bezug nimmt, wird das Ding für unseren Sachzusammenhang, über den wir hier reden, verbindlich. So, lange Rede, kurzer Sinn. Betroffen sein werden alle Unternehmen, die mindestens mittlere Unternehmen im Sinne dieser KMU-Empfehlungen sind. Und mittlere Unternehmen hat nichts mit dem zu tun, was sich der gemeine Deutsche auf der Straße unter Mittelstand ausdenkt oder damit assoziiert.
Also mit anderen Worten, es gibt ja viele Unternehmen hier in Deutschland, die haben 5, 6, 7, 8.000 Mitarbeiter und sehen sich als Mittelständler.
Genau den Fall hatte ich vor Augen, und das ist gerade nicht der Fall. Wenn wir über mittlere Unternehmen reden, die halt auch schon von der Regulierung erfasst sind, dann reden wir über Unternehmen mit 50 Mitarbeitern oder mehr. Und der Bereich der mittleren Unternehmen beginnt bei 50 und endet bei 249. Das heißt, ab 250 Mitarbeiter bin ich außerhalb des Bereichs kleine und mittlere Unternehmen. Die KMU-Empfehlung hat dafür kein Wort, aber nenne es von mir aus Großunternehmen. Ja, also ab 250 Mitarbeitern bin ich aus dem KMU-Bereich raus. Es kommt aber nicht nur auf die Mitarbeiterzahl an, sondern in diesen jetzt durch die NIS II-Richtlinie insoweit verbindlich gewordenen KMU-Empfehlungen der Kommission gibt es zwei Kriterien. Das erste Kriterium ist die Mitarbeiteranzahl, das ist auch ein hartes Kriterium. Klammer auf, mit einem eigenen Verständnis, wer oder was ein Mitarbeiter ist, ja, auch der mitarbeitende Eigentümer zählt mit. So, das mal nur so am Rande. Und das zweite Kriterium ist ein wirtschaftliches Kriterium. Bei dem wirtschaftlichen Kriterium kommt es auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen an. Und da stellt sich aber die Herausforderung, dass zum Beispiel Dienstleistungsunternehmen über andere wirtschaftliche Kennzahlen verfügen als produzierende Gewerbe zum Beispiel, die halbfertige Produkte ankaufen, veredeln, weiterverkaufen oder Händler, die grundsätzlich höhere Umsatzzahlen haben, was aber, das werden alle Systemhausbetreiber, die hier zuhören, nachvollziehen können, der große Umsatz führt nicht unmittelbar zum großen Gewinn. Ne? Also nur weil ich Büchsen von links nach rechts schiebe und deswegen viel Geld bewege und große Umsätze mache, heißt das noch lange nichts. So, und da aus diesen Unterschieden zwischen den verschiedenen Branchen hat sich für die Kommission die Herausforderung gestellt, wie finde ich denn jetzt sozusagen das eine Kriterium, wie mache ich denn einen Schwellenwert fest, ohne jetzt eine unfaire Ungleichbehandlung zu haben. So, und um das zu vermeiden, hat man gesagt, okay, wir haben zwei Kennzahlen. Und du bist nur dann drüber sozusagen, wenn du beide Kriterien reißt. Und du kannst dir aber eins von beiden aussuchen. Das eine ist der Jahresumsatz und das andere ist die Jahresbilanzsumme. Wieder aus der Perspektive der KMU-Empfehlung gedacht, es sind Grenzwerte quasi nach oben hin definiert. Und wenn ich die Schwellen überschreite, dann falle ich halt nicht mehr in diesen privilegierten Bereich. Das heißt, die Kleinunternehmen, die enden bei 50 Mitarbeitern, also beziehungsweise 49 ist noch Kleinunternehmen, 50 dann nicht mehr. Und bei den wirtschaftlichen Zahlen sind wir bei 10 Millionen Bilanzsumme beziehungsweise 10 Millionen Jahresumsatz. Bei Bilanz und Jahresumsatz kann ich aber eines von beiden überschreiten. Das schadet noch nicht meinem Status als Kleinunternehmen. Erst wenn ich mit beiden, wenn ich mit Umsatz und Bilanzsumme über diesen jeweiligen Schwellenwert drüber komme, dann sozusagen ist das wirtschaftliche Kriterium gerissen. Dann bin ich halt nicht mehr Kleinunternehmen. Und andersrum, die Mitarbeiteranzahl ist insofern ein hartes Kriterium. Wenn ich mit der Anzahl der Mitarbeiter über die 49 drüber komme, dann bin ich auch nicht mehr klein. Das ist die Aussage. So, und wir haben nach oben hin dann, wann verlasse ich den Bereich der mittleren Unternehmen, eben wenn ich die 249 überschreite? Oder, das weiß ich gerade aus der Hüfte nicht, das eine sind glaube ich 50 Millionen und das andere 43 Millionen, da gibt es zwei unterschiedliche Zahlen. Frag mich, ich meine, die Bilanzsumme ist glaube ich 50 und Jahresumsatz 43 oder andersrum. Aber das, vielleicht guter Punkt, wenn du schon dabei bist, sozusagen hier unten im Feed Quellen zu setzen, dann verlinke doch am besten mal den Benutzerleitfaden der EU-Kommission zu diesen KMU-Empfehlungen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß, du hattest mir den Link auch mal geschickt, als du das für uns ein Paper geschrieben hast. Ich werde mal das raussuchen. Ich verlinke das dann auch hier rein, dass es jeder mal nachvollziehen kann.
Auf jeden Fall. Da kann ich den Zuhörern tatsächlich nur empfehlen, schaut da mal rein. Denn es ist nicht nur der nackte Text der Norm, die Empfehlung, sondern ich glaube auf, ich weiß nicht, 20 Seiten oder so werden mit ganz vielen bunten Bildern, Charts, Darstellungen, Abhängigkeiten und so weiter, wird das erklärt, was die Kommission eigentlich sagen wollte. Ganz wichtige Ergänzung dazu, die wirtschaftlichen Kennzahlen. Da kommt es aber auf Konzernverflechtungen.
Ich wollte gerade darauf hinauskommen. Ich weiß, wir hatten uns darüber mal unterhalten. Wenn ich zum Beispiel eine GmbH bin, die aber Teil eines großen Konzernverbundes ist oder eines großen Konzerns und sagen wir mal, ich habe 48 Mitarbeiter, um das Beispiel zu machen, dann heißt das nicht, dass ich nicht unter die NIS-2-Richtlinie falle.
Korrekt. Und das erklärt sich auch wieder aus dem historischen Kontext, warum ist diese KMU-Empfehlung entstanden? Weil man wollte kleine Unternehmen fördern. Was man aber nicht fördern wollte, ist ein frisch gegründetes Startup, in Anführungszeichen, was aber von einem Konzern gegründet wurde, wo so eine 5000-Mann-Bude dahinter steht, die aber jetzt gerade irgendwie eine neue GmbH aufsetzen und dann auf die verrückte Idee kommen, aus dieser GmbH heraus vielleicht irgendeinen Förderantrag zu stellen oder so. Ne?
Oder ich sage mir, ich möchte nicht unter diese Zwei-Richtlinie fallen, gründe eine Firma aus, sodass ich unter 50 Mitarbeitern bleibe und sage, ja, wir sind ja da drunter. Das funktioniert dann nicht.
Richtig, das funktioniert nicht. Denn anders als bei der Wirtschaftstätigkeit, die in einen regulierten Sektor fallen muss, da kommt es nur auf mich selber an, kommt es bei den wirtschaftlichen Kennzahlen, das meint jetzt sowohl die Anzahl der Mitarbeiter als auch das wird zweite Kriterium, das wirtschaftliche Kriterium, also entweder Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme, kommt es zu einer Konsolidierung. Und zwar sowohl nach oben wie auch nach unten. Es werden wirtschaftliche Zahlen zugerechnet von Muttergesellschaften, also von anderen Gesellschaften, die an mir beteiligt sind. Genauso auch von Tochtergesellschaften, also Unternehmen, an denen ich beteiligt bin. Und die Frage ist, zu wie viel Prozent, wenn wir über Beteiligungsverhältnisse reden von 50% und mehr, dann sprechen die Empfehlungen an der Stelle von sogenannten verbundenen Unternehmen, da werden 100% der anderen Zahlen addiert. Wenn also meine Muttergesellschaft 5.000 Mitarbeiter hat, dann werden schlank 5.000 Mitarbeiter mir zugerechnet für die Frage, ob ich von der Regulierung erfasst bin. Das ist ja der sachliche Kontext, in dem diese Fragestellung überhaupt aufgekommen ist. Wenn ich weniger als 50% Beteiligungsverhältnis habe, möglicherweise auch zu einer Tochtergesellschaft nach unten, das geht aber, wie gesagt, nach oben genauso, angenommen, ich habe eine 30%ige Beteiligung, dann werden die wirtschaftlichen Kennzahlen zu 30% von dem anderen Rechtsträger mir zugeordnet. Also angenommen, ich habe eine Tochtergesellschaft, die hat ihrerseits 100 Mitarbeiter, an der bin ich mit 30% beteiligt, dann wäre das ein sogenanntes Partnerunternehmen, weil das ist der Bereich zwischen 25%igen Beteiligungen und 50%igen Beteiligungen, so dazwischen ist die Rede von Partnerunternehmen. Und von Partnerunternehmen werden diese Zahlen eben entsprechend der Beteiligungsquote sozusagen mir zugerechnet. Das ist jetzt mal die vereinfachte Darstellung. Man findet in dem Benutzerleitfaden noch eine etwas differenzierte Erklärung. Da geht es nämlich nicht nur um Kapitalbeteiligung, sondern zum Beispiel auch um Stimmrechte. Das würde uns jetzt hier aber zu weit führen. Um das Beispiel aber abzuschließen, bei der 30%igen Beteiligung an einer Tochtergesellschaft, die 100 Mitarbeiter hat, werden mir also 30 Mitarbeiter zugerechnet und 30% des Jahresumsatzes bzw. der Jahresbilanzsumme, um dann festzustellen, ob ich die Schwellenwerte überschreite, ob ich noch mittleres Unternehmen oder schon Großunternehmen bin.
Lass uns mal ein bisschen weitergehen. Wir haben ja jetzt sehr viel gesprochen, wer betroffen ist, wie ich das herausfinde. Ich glaube, dass so schnell lässt sich das nicht beantworten, aber ich weiß, die NIS-2-Richtlinie ist auch recht weitreichend in dem, dass sie Hinweise gibt, wie ich denn, ich nehme mal diesen Begriff, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Stand der Technik erfülle aus Sicht der EU-Kommission. Wir können das nochmal auch verlinken. Ich glaube, das, oder willst du einmal was dazu sagen, grob, was Unternehmen umsetzen müssen?
Was sie umsetzen müssen, das ist ja eine Fragestellung, die jetzt sozusagen auf den Fuße folgt, wenn ich nach all dem, was wir gerade besprochen haben, festgestellt habe, okay, ich werde wohl in diese Regulierung fallen, dann sollte ich ungeachtet des Umsetzungsgesetzes, was ja im Moment noch dümpelt und vor sich hin köchelt, mal in die Artikel 20, 21 und 23 der Richtlinie schauen. Auch an der Stelle wieder keine Angst vor der Primärquelle. Ja, einfach mal lesen. Es gibt eine deutsche amtliche Sprachfassung. Die sollte eigentlich mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit zu lesen sein, sage ich mal. Und das, was besondere Aufmerksamkeit erregen wird, ist der Artikel 21 Absatz 2. Da gibt es einen konkreten Katalog von technischen und organisatorischen Maßnahmen, die als Pflichtenprogramm sozusagen dann auf die regulierten Unternehmen zukommen wird. In dem Kontext ist dann auch die Sprache davon, dass diese Maßnahmen den Stand der Technik erfüllen sollten. Richtig, da können wir auf ein White Paper verlinken, da haben wir mal etwas ausführlicher was zu gesagt, um es mit einem Satz runterzubrechen, das ist der neueste heiße Scheiß, der das größtmögliche Qualitätsversprechen mit sich bringt.
Oder eine unserer vergangenen Folgen hören, ich verlinke die auch dann hier drunter. Da haben wir auch schon über das Thema Stand der Technik breit gesprochen und ich muss sagen, danach habe ich es auch wirklich verstanden. Also,
oh super, vielen Dank.
Selbst als Moderator war das für mich dann doch erhellend an manchen Stellen. Und
vielen Dank für die Blumen. Aber lass mich kurz nochmal zurückkommen auf den Titel unseres heutigen Beitrags. Denn im Rahmen dieser technisch-organisatorischen Maßnahmen und dieses Pflichtenprogramms, da kommt das Thema Lieferkette wortwörtlich dann tatsächlich vor?
Da wollte ich nämlich auch drauf hinaus. In der Richtung war ich, das wäre meine nächste Frage gewesen. Es ist ja beim Risikomanagement, das ein NIS2-reguliertes Unternehmen erfüllen muss, wird ja darüber gesprochen, dass man die Absicherung der eigenen Lieferkette sicherstellt. Und ich weiß, wir hatten ja auch darüber im Vorfeld mal gesprochen und du sagtest, ich war dann etwas salopper unterwegs und sag, gut, wenn ich jetzt ein herstellender Betrieb bin und meine Lieferkette sehe, sage ich, gut, du musst auch die NIS2-Richtlinie erfüllen, egal ob, weil ich muss das sicherstellen, dass ich das einfach nach unten delegiere, auch wenn und ich unter 50 Mitarbeiter bin, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Da sagtest du, ja, das ist etwas zu einfach, deswegen.
Das ist etwas zu einfach gedacht. Also ich will nicht ausschließen, dass es in der Praxis tatsächlich dazu kommt, dass es im Rahmen von Vertragswerken, so nach dem Motto Grundlagen unserer Zusammenarbeit, Rahmenvertrag, ja, wenn du mit uns Geschäfte machen willst, musst du folgende Standards einhalten, dass in dem Rahmen die großen Nachfrager auch den kleineren Zulieferern diktieren werden, ihr müsst auch das und das und das machen. Das ist per se aber erstmal, das ist ein bisschen die Frage, ist das verpflichtend. Also was sicherlich nicht sein wird, ist, dass das komplette Pflichtenprogramm der NIS 1:1 Copy-Paste auf die Kleinen abgewälzt wird. Das geht massiv übers Ziel hinaus. Der Große, der aber selbstständig, wie gesagt, unter die Regulierung fällt, ist dann im Rahmen seines Risikomanagements nach 21 Absatz 2 verpflichtet, das Thema Lieferkette mit aufzunehmen. So, und daraus ergeben sich zweierlei Blickwinkel. Einerseits muss ich als reguliertes Unternehmen, was selbst vom gesetzlichen Anwendungsbereich getroffen wird, die Lieferkette vor mir schützen. Das heißt, ich muss Maßnahmen etablieren, die dafür sorgen, wenn meine Systeme abrauschen und meine IT den Bach runtergeht, dass das sich nicht verbreitet und die anderen Teilnehmer der Lieferkette auch trifft, in die ich selber eingebettet bin. Das ist die Perspektive, ich muss die anderen vor mir schützen. Und die zweite Perspektive ist dann genau spiegelbildlich, ich muss mich vor den Gefahren aus der Lieferkette schützen. Das nämlich, wenn das System eines Zulieferers oder eben eines Abnehmers, ja, weil da ist Lieferkette nicht nur downstream, sondern auch upstream, eines Abnehmers von mir, nicht, dass ich die bei mir kompromittierten Systeme dann negativ auf die auswirken. Und andersrum, wenn die kompromittiert werden, dass ich was davon abkriege. Also in beide Richtungen muss ich es denken. Und das wird natürlich, klar, IT-Security ist unser Thema, maßgeblich virulent bei den vernetzten Systemen. Wenn wir über automatisierte Bestellprozesse sprechen, wenn es aufgrund so rahmenvertraglicher Konstruktionen zum Beispiel dazu kommt, dass Systeme automatisch Bestellungen auslösen, weil zum Beispiel ein Lagerbestand einen gewissen Schwellenwert unterschreitet, wird automatisch eine Bestellung beim Lieferanten ausgelöst. Ja, also im Sinne von, es wird ein Kaufvertrag geschlossen, ohne dass Menschen noch sich die Hand drauf geben, sondern wir haben das eine System, erkennt einen sachlichen Umstand durch irgendeinen Sensor und das führt dazu, dass eine gewisse Nachricht, die eine vorbesprochene Bedeutung hat, an das andere IT-System gesandt wird und daraufhin Prozesse in Gang gesetzt werden. So, gerade wenn wir über eine solche Verflechtung der Systeme sprechen, die ja heute tatsächlich weit verbreitet ist, dann entstehen durch diese Verflechtung der Systeme natürlich eklatante Gefahren für die IT-Sicherheit, weil jede Schnittstelle ist für sich genommen eine Gefahrenquelle. Das brauche ich den IT-Lern hier draußen nicht erklären. So, jetzt kommt also aber noch ein weiterer Aspekt hinzu. Es heißt ja technische und organisatorische Maßnahmen und diesen Aspekt der organisatorischen Maßnahmen hat der Gesetzgeber an einer Stelle im Hinblick auf die Lieferkette nochmal aufgegriffen. Außerhalb der Risikomanagementmaßnahmen im Kontext von 21. Wir richten den Blick auf den Artikel 23, da geht es um Berichtspflichten. Da geht es darum, dass wenn ich einen erheblichen Sicherheitsvorfall erleide, also irgendein Beispiel, was weiß ich, der Ransomware-Angriff war erfolgreich, ich gucke nur noch auf den lachenden Totenschädel und werde dazu aufgefordert, 35 Bitcoin auf irgendein Wallet zu überweisen. um den Schlüssel zu bekommen, um mal wieder an meine Daten zu gelangen. Solche Konstellationen, erheblicher Sicherheitsvorfall, da muss ich in der Lage sein, Berichte abzuliefern und das nicht nur an C-Certs und andere von dem Umsetzungsgesetz noch zu definierenden Stellen, sondern, und jetzt kommen wir auf den Punkt, Lieferkette, auch im Upstream die Abnehmer meiner Dienstleistungen. Da kommt das Thema Lieferkette dann wieder, dass ich also dann, wenn ich davon betroffen bin, auch laut gebe, sozusagen an meine Wirtschaftspartner, mal Leute, ich habe ein Problem, weil wir haben ja in der Vergangenheit hinreichend Beispiele erlebt, dass sich IT-Bedrohungslagen auch aufs reale Wirtschaftsleben auswirken, Stichwort hybride Bedrohungslage, dass die Bänder stillstehen, nichts mehr produziert werden kann. Und das ist natürlich bei eng verzahnten Lieferketten mit Just-in-Time-Production und Lean-Management und den ganzen Buzzwords, um die mal herauszudrücken, ist das natürlich ein erhebliches Risikopotenzial einfach für die Volkswirtschaft, weil am Ende des Tages hängen die Arbeitsplätze dran. Das haben wir ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, ne? Wenn manche Werke schließen, was das alles für Folgen in den Lieferketten hat und welche anderen Arbeitsplätze sozusagen dadurch gefährdet werden.
Und dafür muss nicht ein Frachter im Suezkanal hängen bleiben oder, na gut, aktuell im Roten Meer ist das ja auch schwierig, die Handelslinie. Also das ist ja wirklich, das sieht man ja auch in den Nachrichten, aber so ein Angriff kann ähnliche Folgen haben, nur man sieht es auf den ersten Blick nicht und Absolut. Kriegt es vielleicht manchmal auch nicht mit, weil dann plötzlich hört man, ach ja, im Werk stehen die Bänder still, ja, weil beispielsweise ein Zulieferer angegriffen wurde.
Ganz genau. Und diese tatsächlichen Aspekte, die uns jeden zweiten Tag oder noch häufiger in der Presse entgegenschlagen, die haben den Gesetzgeber eben auf europäischer Ebene dazu bewogen, zu sagen, okay, hier muss ich jetzt mal ran und hier brauche ich detaillierte Regelungen zu diesem Thema und das hier muss wie folgt, das brauche ich alles. Ja? Man kann sich lang und breit darüber streiten, ob das nicht unter der aktuellen Gesetzeslage, unter der NIS 1, unter dem Regelungsregime auch schon möglicherweise so sein müsste. Das Problem ist nur, da gibt es halt nur einen Satz. Ja, da steht nur, ich muss zum Zwecke der IT-Sicherheit technisch-organisatorische Maßnahmen treffen, die dem Stand der Technik entsprechen. Punkt. So, mehr steht da nicht. Da kann man jetzt, wenn man kreativ ist, ganz viel reinlesen, ganz viel reininterpretieren. Aber mit der gleichen Kreativität kann ich auch den Igel in der Tasche hervorziehen und sagen, ich investiere hier in gar nichts, weil ich muss nämlich gar nicht, weil das und das und das gehört einfach alles gar nicht dazu. So. Und genau in diese Problemlage sozusagen ist der Gesetzgeber reingegrätscht und hat gesagt, nee, jetzt brauchen wir hier ein detailliertes, aufgeschlüsseltes Pflichtenprogramm, damit die Unternehmen zu ihrem eigenen Glück gezwungen werden, weil das die intrinsische Motivation, sich selbst zu schützen, um sich selber vor Schaden zu bewahren, die ist nicht ausreichend stark genug, um ausreichend Sicherheit, IT-Sicherheit zu betreiben.
Ja, da hätte ich so eine kleine Zwischenfrage. Du sagtest gerade, ja, dass auch größere Hersteller dann sicherstellen müssen, dass ihre Lieferkette gewisse Standards einhalten. Wie du sagtest, die NIS-2-Richtlinie komplett umsetzen wird keiner können oder nicht müssen, werden wir sehen. Aber glaubst du, ISO 27001 ist vom Aufwand umzusetzen für kleine Betriebe auch nicht möglich. Also das ist ja auch nicht, ich rufe jemanden an und habe es am nächsten Tag umgesetzt. Leicht. Glaubst du, da wird es irgendwie was geben, um diese Sicherheit auch größeren Herstellern nachzuweisen? Oder gibt es da irgendwas?
Das ist ja auch keine neue Fragestellung. Das, was in den Bereich der kleinen Unternehmen fällt oder auch die mittleren, ja, wenn du mit 55 Beschäftigten um die Ecke kommst, wirst du in aller Regel finanziell nicht in der Lage sein, ein ISMS aufzusetzen bei dir hausintern, was der ISO 27001 genügt. Ja. Das heißt aber nicht, dass du nicht in der Lage wärst, irgendein ISMS aufzusetzen. Du kannst das Thema etablieren und der Witz ist, wenn man mal die Definition aufgreift, ein Managementsystem für IT-Sicherheit, das setzt ja nicht voraus, dass es schriftlich festgehalten ist, sondern schlicht und ergreifend die Art und Weise, wie Führung, wie Management in dem Bereich gelebt wird, würde den Tatbestand eines Managementsystems erfüllen. Jeder, egal auch die 10-Mann-Bude, die Art und Weise, wie man von der Führung her mit dem Thema umgeht, würde rein begrifflich unter den Begriff fallen. Das ist natürlich nicht standardkompatibel. Das ist vielleicht auch nicht sinnvoll. Das ist nicht qualitativ gut. Aber es ist ein Management-System. So, das ist die Frage, wie kann man denn an der Stelle etwas besser werden, um die IT-Sicherheit zu verbessern, das Cybersicherheitsniveau anzuheben? Da gibt es tatsächlich kleinere Baukastensysteme, nennen wir es mal so, die durchaus auch aufwärtskompatibel sind, wenn man wächst, dass man, wenn man mit diesen Maßnahmen angefangen hat, auch später mal auf einen 2701 wachsen kann. Konkret schwebt mir da vor Augen CISIS 12. Ja, das kannst du vielleicht auch hier im Feed mal verlinken.
Verlinke ich gerne.
Wunderbar. Das richtet sich ganz speziell an kleine Unternehmen oder auch kleine Behörden, um sie in die Lage zu versetzen, etwas Strukturiertes, etwas Sinnvolles im Bereich der Steuerung von IT-Sicherheit aufzusetzen.
Nur mal so deine Frage. Jetzt ist natürlich das auch ein bisschen, man muss sehen, wie wird das in Deutschland umgesetzt, wann wird es umgesetzt und meinst du denn, wenn diese Maßnahmen mal kommen, reicht das aus oder Stand heute müsste man schon wieder über eine NIS 3 nachdenken?
Nein, das denke ich nicht, weil es ist so generisch formuliert, dass es zukunftsfähig ist und es wird einfach Zeit, dass an der Stelle sich was bewegt. Der Punkt ist einfach der, wir brauchen von den Unternehmensleitungen her, wir brauchen Budget. Ja, ganz, ganz klare Aussage. Und damit es eine Budgetfreigabe gibt, muss die Chefetage verstanden haben, über was wir hier eigentlich reden. Deswegen begrüße ich es sehr, dass der europäische Gesetzgeber alle Mitgliedstaaten verpflichtet hat, über die NIS2-Richtlinie eigenes Recht zu etablieren, wonach dann die Leitungsorgane der betroffenen Einrichtungen verpflichtet sein werden, an Schulungen teilzunehmen. Und das betrifft eben nicht nur die Privatwirtschaft. Ja, und dann muss halt der Vorstand selber in die Schulung gehen und kann halt nicht delegieren, sondern muss selber sich mit dem Thema befassen. Und das betrifft genauso auch den öffentlichen Bereich. Und das finde ich sehr gut, dass wir da nichts ausgespart haben. Auch die Behördenleiter müssen sich mit diesem Thema fachlich, inhaltlich mal auseinandersetzen. Damit fängt das ganze Problem ja an. Ne? Wenn die Chefetage nicht weiß, worüber wir überhaupt reden, dann gibt es auch keine Budgetfreigabe und ohne Budgetfreigabe braucht man nicht strampeln auf der operativen Ebene. Da wird es halt schwierig.
Aber man muss sagen, die öffentliche Verwaltung erstmal nur auf Bundesebene oder ist das oder Landesebene? Ich weiß, dass das recht schwierig in der Umsetzung ist, runter Richtung kommunale Ebene oder...
Ja, das ist genau der Punkt. Es sind drei verschiedene Ebenen. Verpflichtet sind aber die zentralen Einrichtungen sowohl auf Bundes- als auch auf der jeweiligen Landesebene. Das kann aber nicht der Bund regeln, sondern deshalb müssen wir zur Umsetzung der NIS2-Richtlinie in allen Bundesländern entsprechende Regelungen haben. Da geht es aber dann um die Regulierung von Behörden und das muss nicht notwendigerweise qua Gesetz erfolgen. Es kann also sein, dass das über Verwaltungsvorschriften umgesetzt werden wird, ja, sogenanntes Verwaltungsinnenrecht. Und wenn Verwaltungsvorschriften erlassen werden, dann geht das in der Regel an der Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit vorbei. Ja. Ein Gesetzgebungsverfahren ist was anderes, das läuft dann durch den jeweiligen Landtag, das kriegen dann vielleicht auch viele mit, darüber wird Bericht erstattet. Aber wenn hinter den Kulissen Anordnungen erteilt werden, wie die Ministerien das umzusetzen haben, na, dann kriegen wir das häufig nicht so ohne weiteres mit.
Also wer mal wissen will, wie wichtig die NIS2-Richtlinie ist, ich gebe nur einen Hinweis, wer mal eine Suchmaschine bedient, soll mal Kommunen, NRW, Cyberangriff und IT-Dienstleister eingeben. Letztes Jahr, nur ganz kurz, 200, glaube über um die 200 Kommunen betroffen, also es durfte nicht geboren, nicht gestorben werden. Dann hatte man Probleme, weil die komplette digitale Infrastruktur abgerauscht ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Grund war, dass ein IT-Dienstleister angegriffen wurde und ja, dadurch waren dann alle am Ende betroffen. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wie wichtig auch die NIS2-Richtlinie auf der Ebene ist.
Ja, und das hat auch wieder mittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ne? Wenn das Straßenverkehrsamt nicht funktioniert, ist es halt schwierig mit dem Autohandel.
Aber jetzt lass mich noch eine Abschlussfrage stellen. Wir hatten das schon mal so im Nebensatz angedeutet, dass die Umsetzung der NIS2-Richtlinie in Deutschland doch etwas, wie soll man sagen, ins Stocken geraten ist und es da wohl zwischen den Ressorts, die das Gesetz oder den Gesetzentwurf...
Ja klar, it's all about the money. Irgendjemand muss halt ja bezahlen, ne?
Genau, und dass das ja wohl in der Schwebe hängt und man sich nicht sicher ist, ob wirklich bis Oktober ein Gesetz verabschiedet wird.
Ah, das ist wieder der nächste Treppenwitz der Geschichte, was die gesetzlichen Vorgaben zur Regulierung der Privatwirtschaft angeht. Ja, da ist man sich einig, das ist kein Problem. Die Privatwirtschaft hat ja Geld. Ne? Aber wenn es darum geht, dann vor der eigenen Tür zu kehren und im eigenen Haus IT-Sicherheit zu enforcen, ja, dann kommt der Igel in der Tasche, aber ganz weit nach oben. Und dann wird es schwierig. So, und das ist genau der Punkt, da hakt es gerade. Warten wir es ab.
Und deine Einschätzung, meinst du, das kommt noch? Und wenn es nicht kommt?
Es kommt auf jeden Fall, die Frage ist nur wann.
Ja, also heißt auch mit anderen Worten, man sollte sich heute drum kümmern und nicht sagen, ach ja, warten wir es mal ab und schauen wir mal. Und weil ich glaube, zumindest ist das die Erfahrung aus, oder auch meine persönliche Erfahrung aus der DSGVO, da hat man auch lange gedacht, ach ja, das kommt ja irgendwann, ja, da muss man sich drum kümmern. Und dann plötzlich ging das große Gerenne los und die große Panik.
Es gibt ja einen Kollegen, der wird mit den Worten zitiert, NIS 2 ist genau wie DSGVO, nur viel krasser. Vielleicht weiß der ein oder andere Zuhörer, wen ich meine. Was ich sagen will, ist, es gibt einen Unterschied hier in dem Thema. Während ich das Datenschutzrecht aus unternehmerischer Sicht, was ich nachvollziehen kann, als lästiges Pflichtenprogramm auffasse. Ja, ich habe nichts davon. Das sind nur Compliance-Kosten. Ja. Und da, wenn es dann nicht durchgesetzt wird, stellt sich ganz bewusst die Frage, who cares? Ja. Warum sollte ich hierfür auch noch 3 Cent ausgeben? Und das ist, dass die Geschäftsleitung dann sagt, das verschieben wir mal bis dahin, wann ich wirklich verpflichtet bin und wann mir hier eine Sanktion droht. Das kann ich total nachvollziehen. Hier in dem Kontext, über den wir hier reden, ist die Situation aber eine andere. Denn ich hatte gerade schon mal so einen Nebensatz, was von einer intrinsischen Motivation gesprochen. Ja, ich sollte doch eigentlich ein Eigeninteresse daran haben, mich selbst zu schützen. Weil dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem IT-Dienstleister, der abgerauscht ist und x Kommunen mit in den Abgrund gerissen hat, stellt sich mir so die Frage, möchte ich das im eigenen Haus erleben? Oder habe ich nicht ein eigenes Interesse daran, so einen Blackout irgendwie zu vermeiden? Und ich sag mal, die letzte Pressemitteilung, die gerade über den Ticker lief, wann war denn das, vorgestern oder wann, der Batteriehersteller Varta möglicherweise sein Listing an der Börse verliert, weil er aufgrund eines Cybersicherheitsvorfalls nicht rechtzeitig in der Lage ist, seine Geschäftsberichte gegenüber der Börse vorzulegen. Da gibt es halt eine harte Frist und keine Gnade. So, und wenn du wegen deines IT-Sicherheitsvorfalls deine eigenen Prozesse und Strukturen nicht im Griff hast oder nicht rechtzeitig wieder alles aufs Gleis gesetzt hast, sodass du deinen normalen Geschäftsgang weiterverfolgen kannst, dann kann das solche Folgen haben. Und dann gucke ich mal in Richtung Vorstand. Ja, möchte man solche Risiken eingehen? Also in der Vergangenheit hat man ja durch Untätigkeit einfach ganz viele Risiken in Kauf genommen. Aber ich glaube, dass die aktuelle Bedrohungslage, wie sie sich verändert hat und was auch das Bewusstsein in der Presse angeht, das ist einfach nicht mehr die Situation von vor 3 Jahren. Ja, wir leben halt in anderen Zeiten. Und da müsste ich mal die Frage stellen, diese Investition, die mir jetzt vermeintlich der Gesetzgeber aufzwängt, durch einen jetzt irgendwann in Zukunft in Kraft tretenden gesetzlichen Zwang, macht es nicht Sinn, fachlich, inhaltlich, das trotzdem schon zu realisieren, auch heute schon? Und da kann ich eigentlich nur mit dem Schlusswort sozusagen schließen, diese Einführungsprojekte, um entsprechendes Security Equipment in Betrieb zu nehmen, die dauern ja eine gewisse Zeit. Ich brauche vielleicht Know-how und Berater und sonst was. Damit sollte ich besser heute als morgen anfangen, weil tatsächlich, du hast es gerade schon die historische Parallele zur DSGVO gezogen, in dem Augenblick, in dem das Ding dann plötzlich in Kraft tritt, dann schreien sie alle, dann wollen sie alles haben, dann ist die Nachfrage ziemlich groß. Und von daher sollte ich besser jetzt schon damit anfangen, dann fahre ich damit auf Sicht deutlich besser.
Ich finde ein gutes Schlusswort. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@eset.de. Ich wiederhole podcast@eset.de. Ich bedanke mich vielmals bei Stefan Sander. danke Stefan nochmal und
Von meiner Seite aus vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören.
Mein Name ist Christian Luk und ich bedanke mich auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war We Talk Security, der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.